Vor ein paar Tagen, am 14. Juli, ist der Andersmacher-Podcast 2 Jahre alt geworden. Theo Schlaghecken hatte die Idee, anlässlich meines 2. Gepott-Tages die Seiten zu wechseln und mich zu interviewen. Theo kennt ihr wahrscheinlich aus Folge 69 oder von meinem ersten Live-Event aus Folge 115. Eine gute Idee, wie ich finde. Ich mag Experimente. Und deswegen spricht Theo mit mir darüber, welche Personen ich gerne mal in den Podcast einladen würde, ob es eine Folge gibt, die meine Sicht auf das Leben verändert hat, oder wie ich damit umgehe, als Model in eine Schublade gesteckt zu werden. Viel Spaß beim Zuhören.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ja, lieber Aaron, herzlichen Glückwunsch erst einmal zu deinem 2. Geburtstag und vielen Dank dafür, dass du dich an deinem Ehrentag einmal auf die andere Seite des Mikrofons gesetzt hast und so mir mal Gelegenheit gibst, all das zu fragen, was ich eigentlich schon immer mal von dir wissen wollte. Also herzlich willkommen eben auf der anderen Seite des Mikrofons.
Ich freue mich sehr, Theo. Ich finde die Idee super und ich bin sehr gespannt.
Ja, schön. Schauen wir mal. Also, was genau gibt es eigentlich an einem Geburtstag zu feiern? An einem 2. Geburtstag? Also 2 Jahre lang bringst du uns schon und ganz konsequent die Interviews, die du mit anderen Macher führst, zu Ohren. Und an dieser Stelle auch wahrscheinlich stellvertretend für viele, viele andere. Ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Stunden, die spannend, inspirierend und ungewöhnlich sind mit all den Leuten, die du da vor der Flinte hattest. Vielen Dank nochmal an der Stelle.
Danke. Ja. Danke, danke.
Wie viele sind es gewesen bisher? Wenn man deiner Nummerierung trauen kann, 130, genau. Ist das so?
Ja, wir sind jetzt bei 100, was? 31, glaube ich. Ich glaube, Martin Werle war Nummer 131. Und es gab ja mal die CEO-Folgen über mein Buch. Da waren dann richtig. So 2, 3, 4, 5 Solo-Folgen. Die müsste man abziehen. Dann gab es aber auch wieder Interviewformate. Manche Leute waren schon doppelt drin. Ich würde jetzt mal so über den Daumen peilen. 120 bis 125 Personen.
Hey, hey, hey. Ganze Menge Arbeit. Ich habe es mal überschlagen. Das sind 8 Tage nonstop, 24 Stunden Interviewzeit. Also echt eine ganze Menge. Aber eigentlich war das gar nicht dein Vorhaben, ne? Einen 2. Geburtstag zu feiern. Denn damals hast du dir gesagt, wörtlich, ich veröffentliche jede Woche einen Podcast mit einem Andersmacher. 1 Jahr lang. 52 Folgen. Komme, was wolle. Und dieses Versprechen hast du dir damals selbst abgenommen, bevor du dann am 14. Juli 2018 deine erste Podcast-Folge veröffentlicht hast. Ja, und heute sind wir bei deinem 2. Geburtstag, also doppelt so lange wie geplant.
Ja.
Was ist schiefgelaufen?
Also das war ja weniger ein Ziel, dass ich das jetzt nur 1 Jahr mache am Anfang, sondern das war eher ein mich selbst austricksen und mich auf das Wesentliche zu fokussieren, und zwar auf die Tätigkeit und nicht auf irgendwelche Ergebnisse. Und weil ich weiß, dass das auch sehr desillusionierend sein kann, wenn man etwas macht und keiner schaut zu oder keiner sieht oder keiner hört's, habe ich mir halt gesagt, okay, ich fokussiere mich auf das, was ich mache, auf die Tätigkeit, auf Regelmäßigkeit. Das ist einfach ein Erfolgsfaktor bei grundsätzlich bei Content-Formaten. Und deswegen habe ich mir das so zum Ziel genommen. Also weil ich dann schon so sportlich veranlagt bin und den Wettbewerb mit mir selbst suche. Und es machte für mich Sinn, mich erstmal auf 1 Jahr zu fokussieren. Und es waren dann ja auch in dem 1 Jahr viel mehr Folgen als 52. Ich glaube, es waren irgendwie bei paar 70 oder was. Und es war quasi ich habe mich ausgetrickst.
Aber heißt das, dass dir zu Anfang es gar nicht so wichtig war, wie viele zugehört haben? Da hast du gar nicht auf die Zahlen geschaut, sondern hast es einfach gemacht, um zu schauen, wo es hinläuft?
Ich schaue bis heute sehr wenig in meine Zahlen rein.
Wirklich? Okay.
Weil ich nicht in der Situation bin, das ist gerade ein Thema, womit ich mich beschäftige, sobald du natürlich dich um Sponsoren bemühst oder brauchst du dann eine gewisse Argumentation, das heißt, du musst in deine Zahlen gucken. So. Ich schaue da relativ selten rein, weil ich habe halt die Erfahrung einmal gemacht, dass ich mich dass ich total überrascht war, positiv davon überrascht war, wie gut die Zahlen waren. Mhm. Und einmal habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich total negativ überrascht war, wie schlecht die Zahlen waren.
Okay.
Und dann habe ich mir gedacht, ich will eigentlich keins von beidem. Also ich will es eigentlich nur machen und mich auf das Machen konzentrieren und mich auf den Mehrwert konzentrieren, weil es mir halt viel Freude macht. Und mir geht es gar nicht um diese Und ich denke mal, das so geht's ja vielen, so geht's auch uns allen. Wir bewerten dann halt immer schnell. Ja, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Und ich will mir diese Frage gar nicht stellen, weil ich weiß, dass es inhaltlich gut ist und dass es inhaltlich in die richtige Richtung geht. Mhm. Und ich weiß, wie meine Gäste über den Podcast sprechen. Ich weiß, was meine Gäste mir für Feedback nach den Gesprächen geben. Und das ist für mich viel wichtiger als dieses Gefühl, oh, die Zahlen sind um 7,5% gestiegen in den letzten 30 Tagen.
Okay. Also hätte ich jetzt gedacht, dass das ein Podcaster motiviert, der dann sagt, boah, jetzt habe ich schon 4.000, 5.000, weiß ich nicht, Zuhörer. Aber das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist für dich halt wirklich, Spaß an der Sache zu haben.
Ja, absolut. Also ich kann das nur, ich kann sowas nur machen, wenn die Tätigkeit mich erfüllt. Unabhängig von irgendwelchen Metriken.
Trotzdem würde ich dir nicht abnehmen, nach 2 Jahren Podcasting, dass es nichts gibt, was sich da vielleicht auch mal richtig irgendwie frustriert hat. Oder vielleicht mal, wo du sagst, also nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr oder sowas. Gab es da eine Zeit irgendwie? Gab es was richtig Frustrierendes in diesen 2 Jahren?
Also es gab punktuelle Frustrationsmomente. Mhm. Aber es gibt tatsächlich nach wie vor ausschließlich diesen positiven Grundton. Also das ist mir jetzt aber auch nicht neu, weil ich das in vielen Dingen habe, die ich mache in meinem Leben, weil ich mir vorher schon sehr bewusst darüber werde, warum mache ich das, was ich mache. Und es gibt natürlich so Situationen, aber das ist, glaube ich, dann, das ist dann Kleinkram. Also ich gehe jetzt weg von dieser strategischen Ebene, ne, meine Motivation für den Podcast, und ich gehe auf eine operative Ebene. Ich erinnere mich gut daran, ich habe einmal, da geht es vor allem, wenn es um so Gesprächspartner geht, ne? Also ein recht bekannter Gesprächspartner, die PR-Agentur hatte mir zugesagt fürs Gespräch, und dann waren wir so in Terminfindung und dann wechselte die PR-Beratung und die neue PR-Beratung sagt, ach so, ja, nee, machen wir doch nicht. Boah, habe ich mich geärgert. Weil ich mir gedacht habe, ja wie, also wollen die mich jetzt verarschen? Und das, sowas ist, das sind aber so ganz, du verstehst, was ich meine, das sind so ganz vereinzelte Frustrationen,
genau, ja,
die nichts damit zu tun haben, warum ich das mache, was ich da mache. Hm. Oder ich hab mich um Hans-Joachim Watzke bemüht, Geschäftsführer vom BVB. Und ich weiß, dass es bei ihm besprochen wurde und bei ihm auch auf dem Tisch lag. Und dann wurde halt gesagt, ja.
Das war das mit der Agentur, oder?
Nee, das war noch ein anderer Fall. Okay. Das ist halt super ärgerlich, weil ich hätte sehr gerne Hans-Joachim Watzke interviewt über sein Leben, und aus meiner Sicht ist er auch ein Andersmacher, wenn man seine Biografie kennt. Und aber sonst gibt's also, selbst wenn Leute mich fragen, ja, wie viel Arbeit ist das denn mit der ganzen Nachbearbeitung? Für mich ist das keine Arbeit.
Okay. Wenn du so viel Spaß hast am Interviewen und die Leute halt vor die Flinte zu bekommen, wäre dann so ein Job wie Markus Lanz ihn hat, was für dich?
Das ist eine interessante Frage.
Willst du tauschen wollen mit ihm?
Also, natürlich würde ich mich geschmeichelt fühlen, wenn ich die Aufmerksamkeit bekäme wie ein Markus Lanz und die Möglichkeiten wie ein Markus Lanz, der da wen er will interviewen kann, ja, auch zu jedem Thema, zu jeder Situation. Mhm. So, das fände ich jetzt großartig. Und was ich aber überhaupt nicht wollen würde, wäre Zeitdruck.
Ja.
Also dieses, ich verstehe auch nicht, warum der sich da zum Teil 4, oder ich meine manchmal, ich weiß es nicht, ich gucke es jetzt nicht regelmäßig, ich kann auch manchmal nicht so gut zuhören dann dabei, weil mir ist, also auch generell, das hat jetzt weniger mit Markus Lanz zu tun, auch wenn die Meinungen da sehr weit auseinandergehen. Ich kann mir grundsätzlich Talkshows nicht angucken. Ich finde das grässlich, wie die sich gegenseitig ins Wort fallen. Ich finde es grässlich, wenn Leute rumschlabern bis zum geht nicht mehr, besonders beliebt bei Politikern, die können ja ewig reden, und denen ist auch völlig, die beantworten auch gar nicht die Frage, und also da zu moderieren, da habe ich Riesenrespekt vor, den habe ich auch durchs Podcasten bekommen, Riesenrespekt bekommen vor der Leistung von hier Illner und Lanz und wie sie alle heißen. Wenn man sich dann YouTube-Kommentare unter Markus Lanz Videos durchliest, der wird ja richtig da, das ist ja der Markus Lanz-Bashing ist das. Und mittlerweile sehe ich das so ein bisschen differenzierter. Also ich habe einfach Respekt vor dieser Situation, weil es ist nicht einfach, auch dann so schnell zu schalten. Und ich merke das in meinen eigenen Interviews, wenn es kritische Situationen gibt und ich mir das später anhöre, denke ich mir so, warum hast du nicht das gesagt? Warum hast du nicht so reagiert? Es ist halt mit einer gewissen Distanz, ist alles viel einfacher. Von daher in dem Moment ist das eine große Herausforderung. Und deswegen würde ich eher nicht mit ihm tauschen wollen, weil ich in diesem Format, glaube ich, nicht, weiß ich nicht, also ich möchte mir gern Zeit nehmen und ich weiß noch genau, ich war mal in einem Podcast eingeladen, wo es eine zeitliche Beschränkung gab. Ich finde das total unangenehm. Ja, dann wurde mir schon so signalisiert, ja, wir sind jetzt bei 20 Minuten, müssen wir langsam zum Schluss kommen. Ich dachte, wie 20 Minuten?
Ich bin gerade jetzt warm geworden.
Und das ist halt nicht so meine Welt. Ich nehme mir gerne Zeit.
Also was mir auffällt in deinem Podcast ist, dass du den Menschen immer sehr ausführlich, dass du sie ausreden lässt. Dass du still bist, bis die Menschen mit dir ausgesprochen haben, deine Interviewpartner. Ist das deine Art? Ist das Strategie? Ist das Höflichkeit? Oder?
Ja, von allem so ein bisschen. Das ist eine ganz große Portion Respekt und Wertschätzung einfach. Und ich finde, das gehört sich so. Und die Möglichkeit gibt es ja dann. Also mir ist es ja überlassen, wie ich meinen Podcast mache, okay. Und ich mache den, wie ich will, und ich lasse die Menschen ausreden. Die Gefahr ist, es gibt ja Gäste, die mal mehr und mal weniger reden. Und natürlich gibt es Menschen, die gerne viel reden. Und da komme ich als Moderator in eine schwierige Situation, weil ich genau weiß, okay, Aaron, mittlerweile weiß ich das auch, wenn ich mich gut vorbereite, was ich in der Regel mache, vor den Gesprächen. Also ich weiß vor meinem Gast dann, also vor dem Gesprächstermin weiß ich, okay, in die Richtung geht das Gespräch, dass ich weiß, hier musst du auch mal unterbrechen, weil sonst läuft das in eine Richtung, die, weiß ich nicht so dann im...
Fällt dir das schwer, zu unterbrechen?
Also wenn ich es mache, dann in einem ordentlichen Moment, glaube ich. Und vielleicht erkläre ich dann auch noch irgendwie einen Halbsatz dazu. Es ist mir da nicht unangenehm in dem Moment, weil ich genau weiß, es ist das Richtige. Ich muss da jetzt reingehen.
Das kann trotzdem unangenehm sein.
Warum redest du nicht ein bisschen kürzer?
Ja, jetzt ist mal gut, genau. Du sagtest gerade, Markus Lanz, da stehen die Leute Schlange, der kann sich seine Interviewpartner aussuchen. Kannst du sie dir aussuchen?
Naja, also es ist natürlich so im Laufe der Zeit und im Laufe der Podcast-Entwicklung, es wird immer leichter. Und ich merke das halt auch so an dem, also viele Leute schreiben mir ja auch und schlagen sich oder jemanden vor. Sowas nimmt halt, also was hat deutlich zugenommen. Das heißt, ich merke da, okay, da ist Interesse, das ist ja schon mal gut. Und
ist das die Hauptquelle, dass die Leute dich anschreiben, nee. Du suchst welche aus oder suchst Nein. du dir welche aus und schreibst diese?
In erster Linie habe ich eine ganz lange Excel-Liste, wo ganz viele Namen draufstehen. Und die werden natürlich zum Teil auch inspiriert von Menschen, die mir empfohlen werden oder von Hörern, die mich auf irgendeine Idee bringen. Deswegen freue ich mich auch immer über Tipps oder über Empfehlungen. Mensch, versuch's doch mal mit dem. Und also natürlich gibt's, also je bekannter eine Person, desto schwieriger wird's.
Ja.
So, und ich meine, da können wir ein separates Podcast-Gespräch drüber machen. Wie gewinnt man bekannte Menschen für ein Interview, was auf einer Plattform oder in einem Format, was sie überhaupt nicht kannten? Weil ich ja nicht Markus Lanz bin und der die Talkshow hat.
Aber Martin Schulz zum Beispiel ist ja auch einer der bekanntesten, glaube ich, den du jetzt vor der Plinte hattest. War es schwierig, an ihn zu kommen?
Martin Schulz, in dem Fall war es so, dass es da eine Empfehlung gab, eine persönliche. Und dann ist das halt ein ganz anderes Spiel.
Aber sag mal, wenn du dir einen Interviewpartner wirklich wünschen könntest, und du sagst auf jeden Fall zu, egal ob lebendig oder schon verstorben, also sind jetzt hypothetisch unterwegs, wer wäre es?
Ja, boah, da würden mir halt 17.837 Menschen einfallen.
Okay, die Top 3.
Aber also unter den Top 3 wäre... Ich mache mir die Antwort jetzt sehr einfach. Unter den Top 3 wäre Simon Sinek, der Autor des Buches Start with Why, was hier auch irgendwo rumliegt. Unter den Top 3 wäre Viktor Frankl. Unter den Top 3 wäre Erich Fromm. So, warum sind das die Top 3? Weil das sind meine Top 3 Bücher.
Nummer 2 hast du interviewt, so viel ich weiß. Die anderen beiden, glaube ich, noch nicht.
Ja, also seine Witwe. Seine Witwe, genau. Er ist ja schon länger tot. Ja, ja. Schwierig. Aber Das wären so, aber ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen. Also, du musst dir das vorstellen. Stell dir vor, du entscheidest dich heute, ein Smart zu kaufen. Du wirst ab sofort nur noch Smarts auf der Straße sehen.
Richtig.
Und bei mir ist das so mit Andersmachern. Mhm. Ich sehe überall Andersmacherinnen und Andersmacher. Und deswegen ist meine, also wirklich, meine Excel-Liste ist ewig lang.
Gibt es mehr Andersmacher als Normalos in Anführungsstrichen? Oder ist es nur deine Wahrnehmung? Oder macht jeder in seinem Leben, ist jeder in seinem Leben auf einem gewissen Niveau, wo es sich vielleicht lohnen würde, hier zu sitzen, ein Andersmacher?
Ja, das ist ein grundsätzliches Thema, mit dem ich mich auseinandersetze oder noch intensiver auseinandersetzen werde, wenn ich mein nächstes Buch schreibe. Mhm. Ich habe mit Gerald Hüther darüber gesprochen. Sind wir alle Andersmacher? Mhm. Fragezeichen, Folge 83. Bei dem Interview, was jetzt noch nicht veröffentlicht ist, aber jetzt diesen Sonntag kommt, das heißt, wenn das Interview kommt, ist es schon veröffentlicht. Das ist nämlich die letzte Folge mit Stefan Friedrich von Gedankentanken oder Grader, habe ich auch kurz darüber gesprochen. Ich glaube, dass wir alle Andersmacher sind. Also ich glaube, dass wir alle das Potenzial, ich glaube, dass wir alle als Andersmacher auf die Welt kommen.
Was hindert uns am Andersmachen?
Die üblichen Geschichten, die es so gibt im Leben. Schule, Erziehung, keine Ahnung, die ersten Erfahrungen, erstmal auf die Fresse fliegen, ausgelacht zu werden, Feedback zu bekommen, Angst zu haben, natürlich, genau. Das ist das, was uns dann doch so dahin pusht, zu sagen, geht's mir nicht viel besser, wenn ich so bin wie die anderen da in der Gruppe? Weil dann falle ich nicht so auf. Mhm. Und ich glaube, das wird uns antrainiert. Also unser Bildungssystem ist darauf ausgelegt. Ja, also.
Sachen gleich machen, ne?
Gleich machen, vergleichbar machen, standardisieren. Ist einfacher dann, ne? Kannst du leichter messen, kannst du leichter was auch immer mitmachen. Und das ist halt viel zu kompliziert, wenn jeder anders ist und wenn jeder sein eigenes Ding da macht. Und deswegen
würde die Welt dann noch ihre Ordnung behalten, wenn es jeder anders macht? Oder wird es dann schwieriger? Oder braucht die Welt hier so etwas wie dieses Streamlinen und diese Ordnung und diese strikten Regeln und dieses Gleiche?
Also ich glaube, die Welt wäre eine bessere, wenn Andersmachen normal wäre. Mhm. Und ich glaube, dass wir ganz viel Potenzial brach liegen haben und lassen, weil wir
das glaube ich auch
nicht diesen Mut haben, auf ganz individueller Ebene zu sagen, was ist jetzt eigentlich meins? Was ist mein Weg? Mhm. Wohin will ich? Und deswegen glaube ich schon, dass das, ich meine, das klingt immer so schnell nach Anarchie, ne?
Mhm. So, muss ja, ja nicht sein.
Jeder macht sein eigenes Ding. Aber das ist ja damit, das ist, ich finde, das hat damit, ich meine, ich habe mich damit jetzt auch wirklich noch nicht so intensiv beschäftigt, dass ich das jetzt hier wunderbar rezitieren kann. Aber das ist halt weit davon entfernt, in diese Richtung zu gehen. Und ich glaube, dass die Welt definitiv eine bessere wäre. Und
Weil Anarchie hat ja auch immer etwas von dem anderen Schaden. Das schwingt ja mit in einer anarchischen Gefüge. Ich schade dem anderen, weil ich mache rücksichtslos, was ich will. Aber das heißt es ja nicht, wenn ich Andersmacher bin, dass ich rücksichtslos bin und andere dann entsprechend schade. Bleiben wir nochmal bei den Gästen. Nehmen wir mal an, du hättest in einem Podcast einen wirklich allwissenden Menschen, wer auch immer das ist. Und der wäre bereit und ist zu dir gekommen, um eine einzige Frage zu beantworten, die du ihm stellen könntest. Welche Frage könnte das sein?
Boah, was sind das denn hier für Fragen? Was ist das denn für ein Podcast?
Ja,
deiner. Allwissend. Allwissend. Okay, du kriegst von mir jetzt keine tiefgründige Antwort, aber du kriegst eine Antwort, was würde mich wirklich interessieren. Mhm. Wie schaffe ich es, mich mit Tieren zu unterhalten?
Ah, cool. Wie schaffe ich es mit? Hast du manchmal das Bedürfnis, dich mit Tieren zu unterhalten?
Ehrlich? Ich finde das so schade, dass ich nicht verstehe, was der Hund jetzt. Also,
was würdest du den Hund fragen? Welches Tier würdest du fragen? Einen Hund?
Nee, alle, wirklich ohne Scheiß. Ich meine, bei Hunden ist ja so, meine Freundin hat ja Hunde und ich meine, sie ist halt Hundeprofi und sie kann ja, die liest an den Sachen ab. So, das ist ja Erfahrung. Das heißt, bei Hunden kann man, glaube ich, noch viel ablesen. Aber gibt auch so eine Schafswiese, wo wir häufig sind. Mich würde das so interessieren.
Ich würde mich mit denen mal unterhalten.
Ja, und der eine steht irgendwie, es gab mal so eine Situation. Schön. es gab mal so eine Situation, da waren so ganz viele Schafe auf der einen Seite und so ein paar Schafe auf der anderen Seite. Und dann machte so das eine Schaf von da hinten, mäh, und die anderen gucken so, mäh, und laufen dann dahin. Und der eine ist irgendwie so schnell gelaufen, dass er sich halb auf die Fresse gelegt hat. Und dann kommen die so an und mähen sich da an. Ich fände das so spannend, interessant.
Mal hören, was die so, sich da gegenseitig
reden, mähen. Ja. Wie reden die jetzt miteinander? Was ist so, machen die dann Witze? Also das fände ich total faszinierend.
Ein spannender Gedanke, habe ich noch nie gehabt, sich mit Tieren mal so zu unterhalten. Ja, wirklich Tiere im Podcast, ja, sozusagen. Mal gucken, vielleicht klappt es ja irgendwann mal, weiß ich nicht. Aber apropos Podcast, du hast zwar keine Tiere darin, aber, so wie ich es gesehen habe, im Prinzip drei unterschiedliche Kategorien von Anlassmachern. Hast du auch schon mal selbst gesagt, also einmal die mit dem Knick im Lebenslauf, also Leute, die irgendwie alles mal hinwerfen und dann anders machen, wie eine Investmentbankerin, die dann plötzlich DJ geworden ist.
Ja.
Oder einfach Leute mit einem bunten Lebenslauf, ein Arzt, der plötzlich nebenher, weiß nicht, Handtaschen designt, glaube ich, und damit mega erfolgreich wird. Die zweite Kategorie. Und die dritte, Menschen, die einfach Dinge ja anders machen mussten im Prinzip. Und oft sind dieses Menschen irgendwie mit Behinderungen, wie Janice McDavis, David, der ohne Arme und Beine auf die Welt kam. Gibt's da für dich eine, ja, wie sag ich mal, eine Lieblingskategorie, eine Kategorie, wo die für dich besonders interessant ist von den dreien? Oder?
Nee, das ist alles, für mich ist das alles anders und deswegen ist das für mich alles gleich spannend.
Gibt es denn etwas, was alle Andersmacher in irgendeiner Weise verbindet, außer dass sie Dinge anders machen?
Ja, auch das ist ein Thema, was ich angefangen habe, als Corona kam, habe ich mir ja gedacht, oh Mensch, super, also jetzt nicht wegen super Corona, aber einfach weil ganz viel Zeit da ist. Ich fange jetzt an dem Buch zu arbeiten, was mir auf dem Herzen liegt und das hat halt sehr viel mit meinen Podcast-Gästen zu tun. Und ich habe angefangen, genau danach zu suchen, also nach diesen Mustern, nach Gemeinsamkeiten, nach Unterschieden vielleicht auch. Bin dann nicht ganz so weit gekommen, weil dann doch das Business überhand nahm. Mhm. Und hier unsere Arbeit mit Social Media einfach zu, tatsächlich in Anführungsstrichen profitiert hat von Corona. Und es gibt so ganz, ganz grob, gibt's so eine Zweiteilung. Mhm. Es gibt die Menschen oder es gibt die Andersmacher, die noch nie was anderes wollten.
Als anders machen.
Als anders machen. Und es gibt die Menschen, die irgendwann nicht mehr anders konnten. Mhm. Und beides ist, also die Trennung gibt es. Also beim zweiten, das sind dann häufig so diese Brüche, ne? So dieses, boah, nee, jetzt, also gibt es so viele Personen im Podcast, die irgendwann sagen, nee, das ist nicht mehr mein Leben, das will ich nicht mehr, ich mache jetzt was anderes. Und es gibt aber auch die nichts anderes kennen und können.
Als Dinge ständig irgendwie anders zu machen.
Weil die kommen so auf die Welt, die erzählen Geschichten aus ihrer Kindheit, wo du dir schon denkst, Alter, was ist eigentlich mit dir los? Wo ich mir so denke, krass und total anders und quer und die bleiben dem einfach treu. Also
zu welcher Gruppe gehörst du?
Ich glaube, ich gehöre zu der Gruppe, ich glaube, ich kann nicht anders.
Als anders machen.
Ja. Mhm. Also ich habe jetzt ja keinen Bruch in dem Sinne in meiner Biografie, dass ich sage, ich war mal Pfarrer und bin jetzt Profiboxer. Mhm. Sondern ich habe ab dem Zeitpunkt, wo das bei mir mit dem Modeln angefangen hat, ein Element in meiner Biografie gehabt, was halt anders war, was bunt war, was aufgefallen ist und dann im Kontrast zum betriebswirtschaftlichen Studium und der akademischen Ausbildung sich halt immer stärker herausgeprägt hat, dass das doch zwei sehr unterschiedliche Welten sind. Also ich falle eher so in die Kategorie bunte Biografie. Mhm.
Weil du grundsätzlich bereit bist, Dinge anders zu machen. Das ist, glaube ich, vielleicht auch noch ein Punkt. Du bist bereit, Dinge anders zu machen, wenn sie denn auf deinem Weg liegen, sagen wir es mal so. Aber wenn diese Dinge, die du dann anders machen würdest, genauso in diesen Lebenslauf hineinpassen, dann sieht es vielleicht nach außen gar nicht so aus, als würdest du Dinge anders machen, bist aber grundsätzlich dazu bereit.
Ja, ich meine, natürlich gehört die Bereitschaft dazu. Bei mir ist aber eher, also Das meine ich mit, ich kann nicht anders. Dieses, ja, genau. Ich bin da schon sehr stur. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist das Richtige, dann mache ich das. Wenn ich das Gefühl habe, mir macht das viel Freude, dann ziehe ich das durch. Mhm. Und dann ist mir das irgendwie egal, wie das jetzt passt und wie das jetzt zu anderen Dingen oder was andere Leute dazu sagen. Das meine ich damit. Und dieses Ja-Sagen, das ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Mir liegt die ganze Zeit noch so ein LinkedIn-Artikel auf dem Herzen, warum ich ein Ja-Sager bin, weil das ist ein ganz entscheidendes Element. Und vielleicht ist das sogar etwas, das werde ich herausfinden, was alle Andersmacher dann irgendwie gemeinsam haben, dass sie in ganz speziellen Situationen in ihrem Leben Ja sagen.
Ach so.
Und
ja, okay.
Also bei mir
nicht Ja sagen. Also
doch
Ja. Also Ja sagen ja eigentlich das Übliche ist.
Ja sagen im Sinne einer Herausforderung. Mhm. Huch, das Leben hat eine Irrung und eine Wirrung. Wie gehst du damit um? Ich sag Ja. Also bei mir war das ein ganz simples Beispiel, als ich, es war kurz vorm Ami, da fing das mit dem Modeln an und dann rief mich meine Agentur an und hat gesagt, ja Aaron, du hast jetzt ja bald, dann bist du mit der Schule fertig, wir würden dich gerne ins Ausland schicken, wir würden dich gerne nach Singapur schicken, ist das für dich, hast du da Lust drauf? Ich habe sofort Ja gesagt, ich wusste nicht, wo Singapur ist.
Ja, klingt aber weit weg und fremd.
Genau, bin reingegangen, ich hatte da so einen Globus stehen, oder nee, ich glaube, ich hatte auf meinem Laptop, wie hieß das früher, Enzyklopädie, wie auch immer.
Brockhaus.
Hab da irgendwie geguckt, also vielleicht bin ich auch, ich war immer gut in Erdkunde, aber wo Singapur ist, konnte ich nicht direkt einordnen. Und hab gesucht, Singapur, und hab so, oh, das ist aber weit weg. Da weiß ich noch, genau, wie ich gedacht habe, ich stehe oben in meinem Zimmer, oh, das ist aber weit weg.
Hättest du dann aber, Nein gesagt, nachdem du das gesehen hast? Nein.
Nee, weil das ist für mich,
das ist egal gewesen.
Ich bin da so gefühlsgesteuert, weil ich weiß einfach, ja, mache ich. Und diese Momente, die gab es reihenweise in meinem Leben, die gibt es immer noch, dass ich, es ergibt sich irgendwie was, es gibt sich eine Herausforderung, ich sag ja.
Über das Modeln hast du mal selbst gesagt, also du bist ja einer, der jetzt eher jetzt in dem ja, bodenständigen Bereich unterwegs ist, Wirtschaftswissenschaftler, Autor, Berater und so weiter. Und über das Modeln hast du selber mal gesagt, das ist eine vermeintlich oberflächliche Welt. Ich frag mal provokativ, ist sie denn nicht oberflächlich?
ja. Also natürlich, es geht ja nur um das Äußere, das ist natürlich schon klar, ne? Mhm. Es geht darum, wie du aussiehst, es geht um irgendwelche Klamotten, es geht um irgendwelche Looks. Aber was ich damit meine, ist so dieses, die Welt ist nicht oberflächlicher als das Investmentbanking. Mhm. Aus meiner Sicht. Mhm. Weil es gibt, das ist ja eine Branche für sich und das Produkt ist halt ein anderes, aber es gibt einfach gewisse Mechanismen, die dir ganz schnell zeigen, dass das überhaupt nichts mit Oberfläche zu tun hat, sondern da geht es am Ende ums Geld. Mhm. Und da geht es am Ende um einen Job, den du zu machen hast. Da geht es am Ende darum, dass du funktionierst. Mhm. Und genauso ist das in anderen Branchen auch. Natürlich ist das alles so ein bisschen, hat das so ein bisschen Glamour-Faktor und Glitzer-Powder auf sich drum und drumherum. Aber am Ende des Tages ist das ein Business. Mhm.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also gewisse Oberflächlichkeit, sowohl beim Investmentbanking, wo man einfach nur dem Geld nachrennt, ist es beim Modeln vielleicht irgendetwas anderes. Ob es jetzt sehr schön hat, das gute Aussehen, aber letztendlich wahrscheinlich auch dem Geld dort nachgerannt wird. Ja. Ich bin ja selber Berater und da kann ich mir gewisse Herausforderungen vorstellen, die man so hat. Beim Modeln kann ich mir jetzt nicht nur Herausforderungen vor. Was sind die Herausforderungen oder was war für dich eine große Herausforderung im Bereich Modeln?
Ja, der fallen mir eine Tonne ein.
Sag mal, ich ist nicht meine Welt, was das wär's.
Ja, das fängt an mit, du bist mit 18, 19 das erste Mal im Ausland, in Asien, in Singapur. Englisch ist so okay, aber kannst irgendwie überleben mit deinem Abi-Englisch. Bist in einer völlig anderen Welt, völlig anders. Lernst Menschen kennen, von denen du abhängig bist die nächsten zwei Monate, weil du irgendwo wohnst, wo sie dir sagen, dass du da wohnen wirst, dann wirst du plötzlich da irgendwie, lebst mit 8 Leuten zusammen, musst zurechtkommen mit denen. Du wirst verarscht von einem Kunden, weil der dann nicht zahlt oder was auch immer. Du wirst scheiße behandelt auf einem Job, weil das Model hat dir nichts zu melden und wie auch immer. Damit musst du umgehen können. Oder lernst du ganz schnell damit umzugehen? Dir werden irgendwelche Avancen gemacht von dem Kunden, weil er dich irgendwie attraktiv findet und sagt, ja, sollen wir uns nicht später mal auf meinem Hotelzimmer treffen? Mhm. Und du bist 18, 19 und lernst. Ne? Also all diese ganzen Sachen, die gehören dazu. Und oder keine Ahnung, lebst in New York in einem Model-Apartment, wo Ratten durch die Küche laufen.
Okay.
So viel zum Thema Glamour und Glitzer. Ja. Und das ist halt.
Also, warte, war das ein Schock für dich? Ich meine, wenn man das zum ersten Mal hört, dann ist ja Glamour. Nein, das ist klar. Nein. Aber dass die Welt so gar nichts mit Glamour und Ähnliches zu tun hat, wenn man eben als Model dort arbeitet?
Ich habe das früher nicht so reflektiert. Also du wirst da ja reingeschmissen und du hast da zu funktionieren und irgendwie. Ich mache mir da so Gedanken drüber, ne? Mhm. Also ja, was habe ich denn da gelernt? In dem Moment habe ich mir null Gedanken darüber gemacht, was kann ich denn jetzt hier lernen? Der Kunde hat mir jetzt gerade hier die Avance gemacht, was kann ich denn jetzt hier lernen? So denkst du nicht. Du musst ja erstmal da irgendwie klarkommen und mit so viele Situationen, wo es halt, keine Ahnung, mir kommen da so viele Geschichten in den Kopf, dass es mir schwerfällt, das irgendwie zu sortieren. Aber in dem Moment bist du weit davon entfernt, auch aufgrund wahrscheinlich deines Alters und aufgrund, meines Alters, wenn du da irgendwie 18, 19, 20, 21 bist, im Ausland kennst niemanden und bist halt in diesem krassen Abhängigkeitsverhältnis.
Aber aufgeben auch keine Option, oder?
Ja, es gibt schon Leute, die, also jetzt für mich nicht, aber natürlich gibt es Leute, die damit jetzt auch nicht so gut umgehen können. Weil das klingt natürlich total bescheuert, ja, weil es ist halt eine Branche, die, wenn du dir die Frage stellst, okay, was wäre eigentlich, wenn es die Modebranche nicht gäbe? Ja, okay, das wäre schon ein herber Verlust, weil ganz viel Inspiration und Kreativitätspotenzial nicht genutzt werden würde und so weiter und so fort, hat seine Berechtigung. Mhm. Aber es ist jetzt ja nicht das Krankenhaus.
Mhm. Ja, das ist richtig, ja.
Es ist jetzt keine humanitäre Hilfe, die wir da machen. Und deswegen tue ich mich immer so ein bisschen schwer, das dann so, ja, auf so ein Podest zu stellen. Aber natürlich ist das tough. Also wenn du in China ankommst und du verstehst wirklich spätestens da absolut gar kein Wort, die verstehen dich, also du kannst dich nicht unterhalten. Du bist in einem Land, wo die Welt da sowas von anders ist, bist in in Guangzhou, wo, 10, 12, 13 Millionen Menschen wohnen, wirst in irgendein Drecksloch gesteckt. Ich weiß nur, als ich das erste Mal da ankam, sollte ich in so einem Model-Apartment untergebracht werden, auf so einem Brett schlafen, wo die so ein ganz dünnes Tuch drüber gelegt haben. Ich bin halt immer, wo bin ich denn hier gelandet? Mhm. Ja. Und dann sollst du da am nächsten Tag dann parat sein, so aussehen, wie die das haben wollen. Du musst irgendwie verstehen, ich verstehe euch ja gar nicht. Du musst dich irgendwie mit Händen und Füßen. Also das ist einfach, das sind natürlich auch viele lustige Momente. Aber es gibt halt auch die richtig beschissenen Momente. Mhm. Und ich glaube, dass das als Mann auch nochmal was anderes ist als Frau. Ich glaube, dass du als weibliches Modell eher in die Situation kommst, richtig beschissene Momente zu erleben. Mhm. Und es gibt einige, die damit dann nicht so klarkommen. Und es gibt Modelle, die dann gesagt haben, hey, ins Ausland gehe ich nicht. Ich arbeite nur in Deutschland. Mhm. Und in Deutschland arbeiten ist Pillepalle. Wenn du das mit China vergleichst und in anderen Städten und Ländern.
Aber du hast es damals, hast ja alles durchgezogen. Bist du ein, würdest du dich als selbstdisziplinierten Menschen bezeichnen?
Hochgradig.
Hochgradig? Ja. So hochgradig, dass es dir manchmal selber auf den Keks geht?
Nee. Mir geht das eher auf den Keks, wenn ich merke, ich mache gerade mit jemandem was zusammen und der ist nicht so selbstdiszipliniert wie ich.
Okay.
Damit habe ich ein großes Problem. Da fehlt mir, da komme ich dann zu meinem Lieblingsthema Geduld. Das haben aufmerksame Podcast-Hörer wissen das ja, dass das ein Thema ist. Da habe ich ganz wenig Geduld.
Okay.
Also das kommt bei mir aber auch eher durch die Sportvergangenheit, weniger durchs Modeln. Das Sportmachen früher und das Leistungssporttreiben hat mich einfach da hat mich Disziplin gelehrt und da bin ich auch sehr dankbar für.
Ist Selbstdisziplin Haupterfolgsfaktor? Also ausschlaggebend für Erfolg?
Im Leben?
In allem, was du tust, sei es Sport oder sei es jetzt Podcast oder was auch immer. Ist das eine wesentliche Zutat für Erfolg?
Ich meine, da müsste man sich so ein bisschen drüber unterhalten, was heißt jetzt Erfolg und in welchem Zusammenhang. Aber wenn man das jetzt so pauschal sagt, ja, natürlich ist das eine Zutat. Ist das die wichtigste? Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt nicht die wichtigste, sondern es gibt halt dann so ein Zusammenspiel. Es kommt auf das richtige Zusammenspiel verschiedener Faktoren an. Aber natürlich in sehr vielen Dingen, die wir so machen im Leben, kannst du einen Vorteil dir, oder kannst, hast du einen Vorteil, wenn du einfach durchziehst. Mhm. Also es spielt keine Rolle, ob du einen Podcast machst, ein Buch schreibst, eine Akquise machst, einen Kunden gewinnen willst. Also Durchhaltevermögen oder Resilienz oder was auch immer ist einer der, ich weiß jetzt nicht, welche Faktoren es da noch geben würde, aber das ist schon einer der Faktoren, die den Unterschied machen kann, ja. Mhm.
Dir persönlich, wo fällt es dir am schwersten, dich zu disziplinieren?
Bei so administrative Dinge.
So, Steuererklärung.
Ja, das ist so der, ja, genau. Das ist, es ist, es klingt blöd, weil es der Klassiker ist, aber es ist wirklich so. Mhm. Finanzamt schreibt oder Steuerberater schreibt hier bis dann und dann, ich mach's einen Tag vorher. Mhm. Wenn ich nicht sogar die erste Frist einfach eiskalt verstreichen lasse.
Weil du guckst dagegen an, du hast einfach keinen Bock drauf. Ja.
Also, das ist schlimm. Oder auch bei so, ja, bei so Kleinigkeiten. Mhm. Bei Kleinigkeiten irgendwie, keine Ahnung, ich muss mal hier irgendwie aufräumen. Ah, ich muss noch mal saugen. Ah, das kann ich ewig vor mir herschieben. Mhm. Weil es ist für mich aber dann nicht so.
Du bist kein unordentlicher Typ.
Also ja, das denkst du, weil ich heute gesaugt habe. Ach so, ja gut, okay. Aber glaube mir, also das sah hier anders aus.
Wie geleckt.
Ja, also erstens tut's das nicht und zweitens sah es ganz anders aus und ich habe auch nur repariert.
Also, ja gut. Vielleicht genauer hinschauen.
Nur Schönheitsreparaturen hier betrieben.
Ja gut, Selbstdisziplin als ein Charaktermerkmal. Wenn ich deine Eltern fragen würde, welche zwei weiteren Eigenschaften würden die mir von ihrem Sohn nennen?
Stur.
Stur?
Das ist vielleicht so die Kehrseite von Disziplin. Oh, keine, müsste ich erstmal drüber nachdenken, aber das kommt mir jetzt so spontan. Vielleicht ist das eine Kehrseite von Disziplin, dieses, ich habe mir das jetzt in den Kopf gesetzt, ich ziehe das durch, ist positiv. Mhm. Ich habe mir das in den Kopf gesetzt, ich mache das jetzt, kann aber halt auch, ist ja eine Form von Sturheit. Stur, würden meine Eltern sagen. Und was würden meine Eltern, das ist eine schöne Frage, was würden meine Eltern noch sagen? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob meine Eltern das sagen würden oder ob ich mir hoffe, dass sie das, erhoffe, dass sie das sagen würden. Keine Ahnung. Ich glaube, dass meine Eltern schon wertschätzen, dass ich so meinen Weg gehe. Mhm.
Das anders machen so ein bisschen auch?
Ja, genau. Ich meine, so, ich habe halt da jetzt mittlerweile so ein Wort für gefunden, aber ich glaube schon, dass sie das als Merkmal identifizieren würden, zu sagen, ne, der macht halt so sein Ding und es geht jetzt wieder so ein bisschen in diese, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, macht er das auch, zieht er das irgendwie auch durch. Das glaube ich schon. Ja.
Bleiben wir nochmal bei deinen Eltern. Dein Vater ist Pfarrer, deine Mutter Sonderschulpädagogin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Gab es einen Satz, den du besonders oft von ihnen zu hören bekommen hast?
Nee, kein Satz, aber eher so eine Art Wertesystem. Mhm. Also das, und ich kann das jetzt nicht an so einem Satz festmachen, aber dadurch, dass mein Vater Pfarrer war, und wir sehr gläubig erzogen wurden, oder ich komme aus einer sehr gläubigen Familie, schwingen da natürlich direkt Werte mit, die dir vermittelt werden, unweigerlich.
Mhm. Werte, die du akzeptiert hast oder auch öfters noch hinterfragst, mit denen du einverstanden warst oder die du für dich irgendwann mal umdefiniert hast?
Naja, also ich finde, christliche Werte sind sehr gute Werte, um ein ordentliches Leben zu führen. Das hat jetzt ja nichts damit zu tun, jetzt irgendwie über, keine Ahnung, einzelne Glaubensfragen im Detail dann irgendwie zu sprechen, ne? So, aber so das Wertesystem, was hinter der Bibel oder hinter dem Christentum steckt, ist halt sehr, sehr positiv. Und aber natürlich gibt's Sachen, also wenn du halt sehr, sehr gläubig aufwächst, bist du schnell, was ich sehr stark verinnerlicht habe, ist so eine Schwarz-Weiß-Sicht. Mhm. Ne? So glauben wir und alles andere ist nicht richtig.
Das hast du verinnerlicht.
Das ist, ja, das schwingt ja ganz schnell bei ganz vielen Religionen mit.
Ja, ja.
So. Und da habe ich ja habe ich zumindest versucht also weil es mir wahrscheinlich nicht gelingt, dann ihm das Wasser zu reichen, mit Johannes Hartl drüber zu sprechen. Mhm. Weil mich sowas, das treibt mich schon um. Also dieses Thema, nur weil ich jetzt hier im Westen aufgewachsen bin, in Deutschland, in einer christlichen Familie, wie wäre das denn eigentlich, wenn ich, und das hat Johannes Hartl nämlich erzählt in seinem Podcast, in unserem Podcast-Gespräch, wie würde ich denken, wie würde ich glauben, wenn ich in Saudi-Arabien aufgewachsen wäre? Mhm. Ganz anders.
Natürlich.
Und wie kann ich jetzt sagen, nee, ich habe aber recht. Mhm. Ich bin richtig. Also das, da bin ich schon, da habe ich natürlich jetzt keine finale Antwort drauf, aber ich bin schon, glaube ich, auch wenn das natürlich ein ganz gefährliches Wort ist an der Stelle, ich bin schon etwas differenzierter geworden im Laufe der Jahre. Mhm. Und da spielt alles rein. Da spielt mein Sport rein, da spielt vor allem die Model-Erfahrungen, die internationalen rein, weil ich einfach gesehen habe, ah ja, gibt ja noch ganz viele andere Dinge auf der Welt. Mhm. Also das schon. Und also natürlich können meine Eltern differenzieren, aber so im Kern diese Glaubensüberzeugung, das ist ja, du bist halt von dem überzeugt, was du glaubst.
Ist eine Frage, die dich auch schon vor Johannes Hartl beschäftigt hat wahrscheinlich.
Ja, absolut, genau.
Gibt's Podcasts wie diesen vielleicht, weiß ich nicht, die dich persönlich, nicht unbedingt betreffen, aber dich persönlich angehen, wo du persönlich halt wirklich eine innere andere Einstellung zum Leben oder zur Sicht auf das Leben bekommen hast?
Es gibt dann nicht so das einzelne Gespräch oder die Unterhaltung, aber es gibt sicherlich so dieses Grundmuster, was mir, ich sage immer, ich bin der erste Zuhörer. Hm. Ich lerne ja auch, machen ja nicht nur die Menschen, die uns zuhören. Nicht nur die können sich ja was mitnehmen, ich nehme ja auch ganz viel mit. Hm. Und ich nehme mir ganz stark mit so dieses Thema, die Welt ist sehr bunt.
Mhm. Ja, da hast du die richtigen Leute.
Und ich komme nicht weit im Leben, wenn ich mit Schwarz-Weiß durch mein Leben laufe. Also ich glaube nicht, dass das zu einem glücklichen Leben führt. Das führt zu einem sehr engstirnigen und zu einem sehr verbohrten Leben. Und das, ich lerne zu wertschätzen, wie bunt das Leben, wie bunt Biografien sind, wie bunt Lebenseinstellungen sein können. Ich lerne zu akzeptieren durch die Gespräche, zu akzeptieren.
Ja.
Also das anzunehmen, weil natürlich nicht jeder Podcast-Gast, wenn er irgendwas erzählt, bin ich ja einer Meinung. Also ich fange jetzt nicht, in den seltensten Fällen fange ich da an, irgendwie rumzudiskutieren, weil es darum für mich nicht geht.
Ja, ja, genau.
Aber ich lerne das anzunehmen und zumindest mal zuzuhören und zu sagen, okay, ja, das ist jetzt aber eine steile Aussage. Und dann frage ich vielleicht nach und versuche das zu verstehen. Und ich glaube, dass das als kontinuierliche Weiterbildungsmaßnahme auf persönlicher Ebene für mich sehr wertvoll ist, mich immer wieder daran zu erinnern, du könntest auch falsch liegen.
Mhm, genau. Gab es für dich in den ganzen 120, 130 Podcasts mal einen ganz besonders emotionalen Moment, der dich persönlich, warum auch immer, berührt hat? Oder?
Ja, du, da gibt's ganz viele Momente. Lass mich mal kurz überlegen. Also was emotional ist, wenn dir jemand davon erzählt, wie Katharina Middendorf, wie sie mehrere Menschen in ihrem Leben verloren hat, mehrere Familienmitglieder, also wie sie mit Schicksalsschlägen umgegangen ist, das ist ein schönes Gespräch, bei den 30ern ist das. Da erinnere ich mich noch daran, das war in Berlin und danach war ich so, das hat nachgehallt. Was Emotionales ist, wenn du in der Wohnung in Wien von Viktor Frankl stehst und Eleonore, seine Witwe, interviewst, weil ich sein Buch liebe und sein Lebenswerk bewundere. Und ich finde es, also, ist natürlich krasser Aufwand, ne, hinzufliegen und wie auch immer. Ich habe da nicht einen Augenblick gewartet, sobald ich gemerkt habe, die haben Interesse,
sofort
machen, hinfliegen, buchen und alles Mögliche, weil das war so intensiv, da zu sein und das zu erleben, mir vorzustellen, hier hat er gelebt. Mhm. Jahrzehnte hat er hier gelebt und gearbeitet. Das ist sehr emotional. Emotional ist es auch, wenn Gesprächspartner, und vielleicht plaudere ich da ein wenig aus dem Nähkästchen, wenn ein Gesprächspartner wie Martin Schulz ankommt in dem Raum, wo das Interview stattfindet und richtig geladen ist, weil er gerade aus einer, was weiß ich, für einer Sitzung kommt, die richtig mies lief und noch so richtig auf 180 war und überhaupt gar keinen Bock wahrscheinlich darauf hatte, jetzt ein Interview zu führen. Und das ist emotional in einer anderen Form, weil es ist emotional im Sinne von, um Gottes Willen, das hatte ich mir mal ganz anders überlegt. Und ich weiß nicht, ob man es, ich glaube nicht, dass man es hört im Gespräch. Ich meine, am Anfang ist er schon noch so ein bisschen zurück und dann irgendwann ist das, glaube ich, dann doch ganz nett geworden. Aber das ist natürlich emotional. Also ganz für unterschiedlich.
Dich, im Sinne von, wie händle ich diese Situation ja, jetzt
das,
auch?
Oder? Das ist ein intensiver, das ist ein intensiver Moment. Mhm. Weil ich bin ja vorbereitet bis über alle Ohren. Mhm. Ich habe da meine Kameraausrüstung stehen, bei der mir auch noch ein unglaublicher Fehler passiert ist.
Ja, was meinst du, jetzt hat die Kamera nicht gelaufen oder?
Ja, ich habe die eine Kameraperspektive angemacht und wieder ausgemacht. Die Kamera, die mich filmt, die habe ich angemacht und im letzten Moment wieder ausgemacht, weil ich dachte, ich habe sie noch nicht angemacht.
So, okay, das heißt, dich gab es dann gar nicht.
Also. Genau, wenn man das auf YouTube sieht, fällt einem halt auf, okay, Martin Schulz ist zu sehen, die Totale ist zu sehen, man sieht mich halt. So, das ist natürlich Makulatur, weil es geht nicht um mich, es geht um die Person, es geht um
andersrum
den Andersmacher.
Andersrum wäre schlimmer gewesen, glaube ich halt.
Andersrum wäre der absolute, also ich habe mich schon, ja. Ich habe mich schon darüber so krass aufgeregt im Anschluss, ich habe mich so über mich selbst geärgert, wenn das andersrum gewesen wäre, ich glaube, ich hätte... Ja, darüber, sowas kann ich mich schwarz ärgern. Wahnsinn.
Schön. Schwarz ärgern. Schwarz ärgern kannst du dich noch in drei anderen Berufen, die du ja hast. Ich nenne es mal Beruf. Also Autor, Berater, Model, Podcaster. Ich sag mal so, diese vier Bereiche, die dich hauptsächlich beschäftigen. Du kannst ja nicht immer aussuchen, welche Anteile du dir davon gönnst oder machen möchtest. Welche Anteile sollten diese vier in deinem Leben am liebsten haben? Gleichgewichtet, hauptsächlich Podcaster, hauptsächlich Berater, am liebsten nur Bücher schreiben. Gibt's da etwas?
Ja, das Leben richtet das schon. Also das Modeln hat er sehr stark abgenommen. Mhm. Also ich habe letztes Jahr noch ein paar Sachen gemacht. Dieses Jahr war noch gar nichts und ich verstecke es immer mehr. Aber das heißt, ich verstecke es immer mehr. Ich benenne es nicht mehr. Also ich habe es ein bisschen aus der Kommunikation rausgenommen. Ich meine, es ist ja im Intro immer noch drin, aber das ist irgendwie auch, gehört ja auch zu mir. Mhm. Aber es ist einfach dadurch, dass sich die Branche da sehr stark verändert hat und meine Schwerpunkte haben sich verändert, einfach jetzt auch nicht mehr so relevant. Das heißt, das Modeln ist tatsächlich sehr in den Hintergrund gerückt. Und die Kombination aus Schreiben, Interviews führen und Unternehmen dabei zu begleiten, wie sie ja Social Media und guten Content machen können, ja, das ergibt sich halt. Also gerade liegt der Fokus, eigentlich ist gerade 50, weiß nicht 50-50, aber gerade sind die beiden Hauptbestandteile beraten und podcasten.
Du sagtest gerade eben, ich verstecke das jetzt so ein bisschen. Und also für mich, du bist jemand, der hat eine ganze Menge Material gesammelt. Also du hast den Doktortitel, du verfasst selber Bücher, du bist, wie gesagt, Model, Podcast, du hast eine gute Website und so weiter. Und aus all dem bist du ja dabei, im Prinzip so eine Art Marke Dr. Aaron Brückner zu bauen. Wenn ich deine Website oder wenn ich meinen Bekannten mal von dir erzähle, dann gibt es die Reaktion, so, boah, so ein toller Typ sein, irgendwie so, was er alles macht, sieht gut aus und so weiter. Und dann gibt es, und das habe ich nicht nur einmal gehört, auch die Reaktion, was ist denn das für ein Typ? Ist ja total eingebildet. Ja, das wahrscheinlich auch damals, als du noch diesen Spruch hattest, auch, wie war das, Modeln?
Auch Models können Models Doktor sein.
Doktor sein. Das war, ich erinnere mich noch, ich habe die Website aufgerufen, einen Bekannten gegenüber, der guckte drauf und sagte, was ist das für ein Typ? Ja, also und dein Profil polarisiert, glaube ich, ist zumindest meine Erfahrung relativ stark. Ist das auch deine Erfahrung?
Zu 100%. Mhm. Ich meine, die Reaktion, ist natürlich jetzt leicht so aus meiner Sicht, dass sozusagen die Reaktion sagt ja mehr über die Person aus, die so reagiert, als über mich in dem Fall, ne? Ja. Aber das habe ich auch beobachtet. Das ist ein großes Thema, weil das ist ja so, ich nenne es immer so die Story of my life. Also ich habe 14 Jahre lang nebenberuflich gemodelt. Mhm. Du kannst dir vorstellen, dass es viele Momente gab in meinem Leben, wo ich damit konfrontiert wurde, so das zu thematisieren. Also im Studium, bei einem Praktikum, bei einem Projekt, bei einem Kunden. Es kommt ja immer wieder, taucht das ja auf. Sobald du meinen Namen eingibst, findest du Fotos.
Und wirst drauf angesprochen dann.
Und wir drauf angesprochen. Zusammen, ja. So, und bei mir, mein eigener Umgang damit, der hat sich stark verändert im Laufe der Jahre. Früher habe ich ja so im Bachelorstudium, ich habe das versucht zu verheimlichen. So bloß keinem erzählen. Nachher wirst du für dumm gehalten. Mhm. Weil das ist ja so das klassischste Vorurteil. Models sind dumm. Die sehen ja nur gut aus. Und das hat halt überhaupt nicht geklappt, weil alles, Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann
was
ist es
so verheimlichen hat nicht funktioniert.
Ja, ja, weil es kannst auch nicht verheimlichen. Und dann ist es noch schlimmer, weil du kannst die Story nicht mehr erzählen. Dann gucken die Leute sich im Internet an und denken, was ist das denn? Und der hat das ja noch. Also das ist dann, und das habe ich irgendwann geändert. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo das so anfing mit dem Podcast, als ich gesagt habe, nee, ich erzähle jetzt die Story. Und deswegen kam es dazu, dass der Podcast anfangs auch so hieß, auch Models können Doktor sein.
Und du wusstest aber, was du damit auslöst bei dem einen oder anderen, oder?
Und ich wusste, dass es sehr spitz ist und dass es dem einen oder anderen wahrscheinlich auch nicht gefällt, aber schnell in Erinnerung bleibt. Das war so die Theorie dahinter. Ich wusste aber auch von Anfang an, dass es immer schon um den Untertitel ging, der damals lautete Erfolgsmuster von Andersmachern.
Warum hast du ihn dann nicht in die Überschrift gepackt, wenn es darum geht?
Ja, das hat mich 82 Folgen gebraucht, um auf die Idee zu kommen, zu sagen, ach ja, Moment mal, es geht ja eigentlich um den Untertitel. Nein, ich habe auch tatsächlich dann gemerkt, ja, das schreckt den einen oder die ein oder andere, das ist irgendwie abschreckend. So, und das ist ein schwieriges Thema, das ist auch ein Riesenthema, dieser Umgang damit.
Immer noch. Ich meine, wenn es abnimmt und wenn es nicht mehr so propagiert wird, sicher, man findet dich noch mit Bildern, aber
genau,
man nimmt es also ab. Also du löst dieses Thema durch auslaufen lassen so ein bisschen, oder? Oder nicht mehr drüber sprechen, oder ist es überhaupt gar kein Thema mehr heute?
Doch, also ey, auch wenn, ich erinnere wieder an die Stelle, wo ich gesagt habe, wir leisten keine humanitäre Hilfe. Ne? Ja. Es geht jetzt hier nicht um Leben und Tod und ich leide nicht darunter. Mhm. So. Alle Konsequenzen, die damit einhergehen, dass der Beruf des Models gewisse Vorurteile nach sich zieht, hat nichts mit Leben und Tod zu tun. Von daher ist es völlig irrelevant eigentlich auch, aber es gehört ja zu meinem Leben und zu meiner Biografie. So. Und es nervt einfach, wenn du sagst, dass du Model bist und die Leute, und du bist halt so tief in einer Schublade.
Ja.
Da kommst du nie wieder raus. Ja, und mich, ich meine, deswegen mache ich diesen Podcast, ich hasse Schubladen.
Heißt es jetzt, du bist in einer Schublade, also wenn du Berater bist oder Berater sein, wenn du Berater bist und zum Kunden gehst und der Kunde weiß, dass du Model bist oder du erzählst es gar halt, du spürst, der steckt dich gerade in eine Schublade hinein und musst entsprechend was noch mehr Kompetenz aufbringen, um dich dann als wieder Berater halt dort zu positionieren als andere?
Also es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt solche und solche. Es gibt die Leute, und das ist immer so, das ist dann so Zuckerwatte für die Seele, wenn du Leuten erzählst, wenn ich Leuten erzähle, was ich mache, oder ich erinnere mich jetzt da vor allem an diese, keine Ahnung, sitzt das erste Mal beim Kunden im Akquisegespräch und der Kunde spricht dich darauf an. So, und dann gibt es den Kunden, der sagt, der guckt sich dann das an und sagt, ah ja, das mit dem Modeln, was hat der eine gesagt? Das ist ja mal eine andere Kombination, das ist ja mal was anderes oder das ist ja mal eine andere Kombination oder irgendwie sowas hat er gesagt. Im positiven Sinne, sowas kann man auch negativ sagen, ne? Im positiven Sinne. Und das ist schön, weil er hat irgendwie ein Gefühl dafür, gibt ja auch noch andere Sachen im Leben. Und das Leben ist bunt, haben wir eben schon festgestellt. Und dann gibt es natürlich die Gesprächs, es gibt sogar, ich habe sogar die Unterhaltung mit einem Podcast-Gast mal gehabt. Nach dem Gespräch hat er erzählt und kamen wir so darüber, ja, Podcast, ja, mit dem Modeln, ja, ja. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich meine jetzt so unter uns, ne, ich meine, jetzt habe ich dich ja kennengelernt, wir haben ein super Podcast-Gespräch, du bist ja hier, stellst gute Fragen. Aber als ich am Anfang gesehen habe mit dem Modeln, habe ich mir gedacht, das ist ja unseriös.
Okay.
So, und das ist die Realität, ja. Also du bist in so einem Schwarz-Weiß. Entweder hast du das Glück, dass der andere einfach die Offenheit und die Neugier hat zu sagen, ah, das ist ja spannend, erzähl mal. Aber das machen die Leute nicht. Gerade bei diesem Beruf, weil sie keine Ahnung, was für Probleme damit haben, kommt in den seltensten Fällen, das ist ja mal was anderes, das kenne ich ja, erzähl mal. Weil die Leute denken, du bist eingebildet, du bist arrogant, du bist irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie, keine Ahnung, ungebildet oder was auch immer. Und es gab diese eine, auf die Gefahren, dass es zu ausführlich jetzt ist, aber es gab diese eine Situation bei einem Praktikum von mir, damals im Bachelorstudium. Und das Unternehmen kommt auch noch aus der Mode. Deswegen habe ich da ein Praktikum gemacht. Das war mein allererstes Praktikum, weil ich mir dachte, oh, das passt ja so am, ist ja so der nächste Schritt, ne? Das macht ja so am meisten Sinn, in der Mode ein Praktikum zu machen. So. Und dann sprach mich einmal so ein Praktikantenkollege da an, ja, Aaron, was machst du eigentlich so in deinem Leben? Ja, habe ich gesagt, ich studiere BWL. Ja, was machst du noch so? Ja, ich mache hier gerade Praktikum. Ja, aber du modelst doch. Darauf, ach so, ja. Darauf wollte er hinaus. Weil das war in dieser Phase habe ich das nicht erzählt, ne? Mhm. So. Und dann habe ich gesagt, ach so, ja, okay, woher weißt du das? Darüber redet jeder hier. Mhm. Das ist halt auch so ein Thema, das geht auch wie so ein Lauffeuer um sich. Mhm. Ne? Das ist halt, und ich habe dafür auch keine richtigen Worte, woran das liegt und warum das so ist. Das ist halt so, keine Ahnung, ich glaube, für viele ist es einfach eine Welt, die sie nur so aus dem Fernsehen kennen und sich denken, keine Ahnung, was die Leute sich denken. Auf jeden Fall fand ich das halt krass, dass keiner den Arsch in der Hose hat, in einem Modeunternehmen zu mir zu kommen und zu sagen, hör mal, wir haben gehört, du bist Model. Ist ja krass, wir arbeiten ja regelmäßig mit Models zusammen, die zeigen ja unsere Produkte die ganze Zeit. Sag mal, wie ist das eigentlich? Stimmt das eigentlich, oder wie siehst du das denn? Weil es gibt ja dieses Vorurteil, Models sind ja so ein bisschen, wie siehst du das eigentlich? Was sind deine Erfahrungen?
Oh, das setzt einfach mal Reflektiertheit voraus bei dem anderen.
Ja, einfach mal eine Frage stellen. Und also das ist halt, keine Ahnung, ob das heißt, jetzt irgendwie.
Aber dich umgibt ja quasi mit diesem Thema Model ein gewisser Nimbus, sag ich mal, der zumindest, wenn ich jetzt die letzten paar Minuten mal Revue passieren lasse, vielleicht gar nicht so sehr dir zu Pass kommt. Also jetzt, meine Frage wäre, rückblickend, hättest du das am besten gar nicht erst angefangen?
Auf gar keinen Fall. Ich bin da so dankbar für. Bis in den tiefsten Winkel und die versteckteste Ecke meines Herzens, dass ich das machen durfte. So dankbar für. Es ist ein Riesenprivileg gewesen. Ich habe Sachen erlebt, die hätte ich sonst nie erlebt. Ich durfte mir meine akademische Ausbildung ohne Probleme konnte ich mir die finanzieren. Und also da
also klares Jahr,
habe ich noch nie, Jahr. So habe ich genau, so habe ich habe noch nie den Gedanken gehabt. Hättest du mal das vielleicht. Okay. Weil das ist einfach, also das ist für mich. Ja. Aber wir kamen ja darüber über den Titel und natürlich kann man sich dann darüber unterhalten, okay, was ist jetzt der smartere Weg? Ist dir direkt ins Gesicht zu hauen? Auch Models können Doktor sein. Auch wenn es vielleicht irgendwie in Erinnerung bleibt und keine Ahnung, ist das smart oder ist der smartere Weg, das ein bisschen dezenter zu machen? Wohl wissen, dass viele Menschen einfach ihre Vorbehalte haben. So. Der Grund übrigens für die Namensänderung des Podcasts war ein ganz anderer. Das kam dann so noch damit rein. Der Grund war, ich habe gemerkt, wie Leute über den Podcast reden und die haben immer gesagt, der Andersmacher-Podcast.
Ach so, ja genau.
Okay. Und dann habe ich mir gedacht.
Es hat sich schon Selbstläufer war es
genau.
gewesen.
Und dann habe ich mir gedacht, also das ist ja eigentlich hier auch Models. So, und da habe ich mir irgendwann gedacht, okay, wenn das der natürliche Fluss der Erzählung ist, dann ändere ich den Titel. Und seitdem, Folge 83, heißt es Andersmacher nur noch.
Na cool. Okay, super. Aber was mir immer ganz gut gefallen hat an deinen Interviews, und das hast du damals auch mit mir gemacht, war immer am Schluss des Interviews, dass man sich zwischen zwei Dingen kurz entscheiden sollte. Es sind zwei genannt und dann muss man sagen, das eine oder das andere. Und das würde ich auch mit dir ganz gerne kurz machen. Ich nenne dir also zwei Worte und du sagst mir, was dir mir liegt.
Die haben wir nicht gemacht in unserem Gespräch. Wir haben die Halbsätze gemacht.
Ja.
Die Halbsätze.
Stimmt, wir haben die Halbsätze gemacht. Und das mit den einzelnen Punkten habe ich aus anderen Interviews
raus. Und ich glaube, die Assoziation hattest du noch. Die mache ich ja mittlerweile nicht mehr. Aber so hin und her. Aber egal, Spiele sind gut. Schieß los.
Ja, ich finde es gut. Also, lieber interviewen oder lieber interviewt werden?
Lieber interviewen.
Wildcampen oder Luxushotel?
Luxushotel. Ehrliche Antwort.
Ja, natürlich. Wohnmobil, wäre das was für dich?
Nee. Also ja mal, um es mal irgendwie zu machen und doch ganz cool und ja, schon. Es
Wohnmobil
gibt ja,
ist cool?
Es gibt
ich
ja
denke, so, das ist so alt.
Naja gut, es gibt ja solche und solche, ne? So. Ja, und das müsste dann schon ein Wohnmobil sein mit einem gewissen Komfortlevel. Mhm. Und das wäre schon lustig, das Ding zu fahren. Ich glaube, da hätte ich keinen Bock drauf.
Jetzt geht's Bock drauf. Okay. Wahre Liebe oder Sechser im Lotto?
Wahre Liebe. Ganz klar.
Und da kommen wir kurz zu den weiteren Plänen, die du hast. Du schreibst Ein Buch hast du jetzt mehrfach auch schon angedeutet.
Ich schreibe es noch nicht, aber
hast du es vor?
Genau.
Kannst du darüber was sagen?
Ich habe es vor und deswegen finde ich das ganz, ich will darüber gar nicht reden, weil ich finde es immer sowas komisch. Also ich rede gerne über, ich habe das vor und das ist das nächste Buch, was ich schreiben werde und das hat halt viel mit dem Podcast zu tun. Mhm. Und das entsteht, also ich, so arbeite ich mit Büchern, die entstehen über eine längere Zeit konzeptionell in meinem Kopf.
Ja.
Jetzt aktuell ist es einfach, weil gerade andere Sachen sind einfach wichtiger, deswegen priorisiere ich es nicht.
Okay.
Und da liegt mir aber sehr viel auf dem Herzen und aber aktuell arbeite ich, also ich bin noch nicht im Schreiben.
Aber Konzeptgedanke.
Konzept steht dazu und alles und weitere wird kommen und ja.
Sobald Zeit da ist, wird es runtergeschrieben, mehr oder weniger. Jetzt Konzept gefüllt. Ja, schön. Super. Sonstige Pläne?
Naja, also ich meine jetzt mit Social Attention haben Jonas und ich da eine Positionierung, die gut ist, die gut ankommt.
Also, genau, hast du jetzt eine neue Website gebaut.
Genau, also für die es noch nicht kennen, socialattention.de. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Zielgruppe über Social Media zu erreichen, ohne dabei Werbung zu machen, weil wir sind keine großen Freunde von Werbung und ich unterbreche dich bei dem, was du gerade gerne machst. Also wenn man sich das jetzt so in YouTube-Videos vorstellt, ne, dieser klassische YouTube-Ad am Anfang, den wir ja alle, bis auf einer von 1000, überspringen, dann will ich eigentlich das Video sein, für das du die Werbung überspringst. Mhm. Und daran arbeiten wir kanalübergreifend, also von LinkedIn, Instagram bis hin zu TikTok, je nachdem, wie sich das mit TikTok jetzt halt weiterentwickelt. Wir bespielen alle Kanäle selbst, uns macht das sehr viel Freude. Und für mich ist das, ich habe ja auch so eine kleine Zeitreise da oder so eine inhaltliche Lernreise hinter mir, was so die Beratung angeht. Inhaltlich, also tätig bin ich ja immer schon als Berater, aber inhaltlich hat sich das ja verändert. Und das fühlt sich für mich gerade sehr rund an, weil sich verschiedene lose Enden miteinander verknüpfen in diesem Thema Content Entwicklung und da Unternehmen mit unserer Erfahrung weiterzuhelfen und auch einfach sagen zu können, dass wir nur das empfehlen, was wir vorher selbst ausprobieren. Und das habe ich so vorher noch nie gehabt bei keinem anderen Beratungsthema. Und diese Glaubwürdigkeit, die fühlt sich für mich sehr angenehm an.
Ja, merkt man auch bei dir, Alter. Da stehst du voll hinter.
Ja, das ist 100%, ja.
Schön, ja, das sieht nach einem guten Weg aus, klasse. Wie stehen die Chancen, dass wir in einem Jahr deinen dritten Geburtstag feiern
dürfen? Die Chancen stehen, ehrlich gesagt, stehen die Chancen genauso hoch wie die Chance, dass ich meinen ersten Geburtstag gefeiert habe, weil ich weiß, dass es so sein wird. Ich weiß es einfach.
Du weißt, also gut, schön, super.
Das ist fix. Also,
ja, cool.
Es gibt, mir macht das so viel Freude, mir macht das so viel, für mich ist das so viel Inspiration und der Gedanke, da irgendwie dran was zu ändern, existiert nicht.
Cool, super. Freut mich persönlich sehr, weil ich liebe deine Podcasts einfach deswegen auch schon, weil ich sie regelmäßig beim Joggen höre, halt die dauern 1,5 Stunden und ist nicht das erste Mal, dass ich mein Joggen, mein Laufen verlängert habe, nur um den Podcast zu Ende zu hören, sondern eine Ehrenrunde gedreht bin. Super, vielen, vielen Dank dafür. Klasse, ich freue mich drauf. Ja, dann herzlichen Dank für deine Zeit hier.
Ich danke dir.
Und danke dir, dass wir dich auf diese Art mal ein bisschen näher kennenlernen durften. Meine Damen und Herren, alle Herren, so weit. So sich an der Tür und bei der Anfang.